So, guten Morgen zusammen. Wir sind auf der Seite 110, wenn ich das recht sehe. Und wieder die übliche Frage, möchte jemand noch irgendwas aufnehmen vom letzten Mal, etwas nachtragen, einwenden, rückfragen? Sonst machen wir jetzt dort weiter. Ich muss sagen, ich habe den Text nicht richtig verstanden im Ganzen, was er eigentlich will. Ich habe mir, also das, was ich mir dazu gedacht habe, sage ich halt das an. Ich weiß nicht, wogegen er sich genau wendet. Also, dass in jeder Handlung eines Menschen die ganze Entwicklung des psychischen Lebens nochmal zum Zuge kommt, das meine ich, das kann man ja eigentlich gut nachvollziehen. Ich bin in jedem Moment natürlich das Ergebnis meiner früheren Momente und bin auch bei jeder Tat, die ich tue, ja, nehme ich Stellung zu meinen bisherigen Taten. So wie ich das mal so ausgedrückt habe, wenn ich heute lüge, dann erkläre ich damit meine vorher nicht gelogen haben für eine Dummheit. Und wenn ich nicht lüge, dann verurteile ich damit mein früheres Lügen. Also insofern steckt tatsächlich in jedem Augenblick auch eine Stellungnahme zu den früheren Augenblicken. Das meine ich, könnte man schon nachvollziehen. Dann scheint es ihm vor allen Dingen darum zu gehen, wenn ich das recht verstanden habe, eben wie gesagt, dass er meint, die Leute meinten, dass unsere Auffassung, also unsere Gedanken über das, was wir sehen, dass die die Wirkung unserer Wahrnehmungen seien. Ich glaube, dass er das sagen will. Also ich mich affiziert eine Farbe, ein Geruch oder was auch immer und dann denke ich mir was dazu und er sagt, und das verstehen die meisten Leute als Ursache und Wirkung, sagt er, und das ist nicht wahr. Warum ist er da so dagegen? Weil ihm daran gelegen ist, dass, wie es hier heißt, dann am Anfang des dritten Absatzes, dass sich immerfort etwas absolut Neues erzeugt. Also mein Denken über das, was ich jetzt erfahre oder sehe, ist nicht einfach bloß Abbildung und Wirkung dessen, was mir da widerfährt, sondern es ist eine spontane und eigene Stellungnahme zu dem, was ist. Das hat tatsächlich auch die klassische Erkenntnistheorie immer so gesagt. Sie gesagt hat, ich habe das Objekt und das Objekt wird nicht einfach bloß abgespiegelt, wie im schlichten Materialismus, Marxismus damals, diese Abbildtheorie, sondern es ist eine Vereinigung von Subjekt und Objekt, die beide verändert. Und wo die Erkenntnis dann sozusagen das Kind beider ist, daher ja auch diese eigentümliche Verwandtschaft der Ausdrücke fürs Erkennen, Zeugen, Zeugnis oder so, dass wir hier sowohl die sexuellen wie die einfach erkenntnistheoretischen Ausdrücke haben. Und deswegen sagte, das wird dann eigentlich ersetzt durch Mittel und Zweck. Das heißt, wenn man sich was vornimmt, dann hat man damit natürlich einen Zweck und dann nehme ich auch immer mir die Mittel vor, um zu diesem Ziel zu kommen. Also es scheint, dass ihm vor allen Dingen daran liegt, auch so in den anderen Texten, das haben wir auch früher schon gehabt und auch in späteren Texten, dass er darauf abheben will, unsere Aktivität, dass wir etwas tun. Und da finde ich, hat er völlig recht. Erkennen ist eben nicht Passivität. Sie wissen, dass ich da am liebsten immer hier das Medium stark mache, wo das beides zusammenkommt, das Aktive und das Passive. Aber viele verstehen Erkennen als Passivität, als wäre man ein Blatt Papier, wo dann, also wie Fotopapier früher, und dann fällt da Licht drauf und dann entsteht ein Bild. Dann wäre das reine Passivität, das ist Erkennen mitnichten. Sondern es ist eine Sache auch der Freiheit und deswegen macht er das ja so stark mit den Perspektiven. Wir haben schon ein paar Mal ist der Ausdruck vorgekommen und kommt auch im Folgenden immer wieder vor, dass wir perspektivisch lesen, das heißt, wir haben eine bestimmte Blickweise auf die Wirklichkeit, sowohl im Erkennen wie im Wollen, dass er das hier anspricht. Und deswegen betont er das so, es erzeugt sich in der geistigen Entwicklung immer etwas Neues. Die Empfindung und die Vorstellung sind absolut nicht auseinander ableitbar, Gedanke und Gefühl. Also ich habe einerseits das Empfinden, das Wahrnehmen und habe die Gedanken und beides ist für sich eine Aktivität und nicht eine Passivität, nicht eine Wirkung, sondern etwas, was wir selber hervorbringen. Also nicht der Welt auf uns, sondern wir gestalten unsere Welt. In der Bibel heißt das, dass Adam den Tieren die Namen gibt. Und bei Kant heißt das eben, dass unsere Anschauungsformen, Raum, Zeit und dann eben auch die Kategorien, dass die wir auf die Wirklichkeit aufzeichnen, auflegen. Wir gestalten die Welt mit. Das ist unsere Welt. Kann man schon bei Meister Eckhart lesen, von Gott und mir ist alles geschaffen. Also dieses Zusammentun, was da ist. Tatsächlich ist die Welt jeweils die Welt von einem jeden von uns. Und zu diesen Gefühlen oder so gehört für ihn ja ganz wichtig nochmal die Distanz, dass er sagt, man darf sich nicht völlig verlieren in die Unfreiheit hinein, sondern man muss immer noch mal auch den Abstand wahren und wissen, dass man es nicht unmittelbar mit der Wirklichkeit zu tun hat, sondern dass die ja immer schon von uns mitgestaltet ist. Es ist unsere Welt, unsere Wirklichkeit. Und dann ist ja ein sehr schöner Text da über den Leib. Das ist ja das, was er immer wieder formuliert gegen das, was er dann Plato nennt und Christentum nennt, dass er dort meint, es gäbe eine Leibverachtung. Wir haben öfter davon gesprochen, dass es tatsächlich eine merkwürdige Distanz zum Leiblichen gibt bei den Menschen und dass die von dort her kommt, dass wir eben nicht Herr im eigenen Haus sind, wie dann Freud gesagt hat. Wir müssen in vielem reagieren, statt dass wir hier bestimmen können, und das führt dann zu diesen Problemen, während er hier ja schön beschreibt, man kann sich wieder fragen, ob das im Ganzen so stimmt mit der Schönheit, aber er formuliert es einfach so. Gegen die Texte, die natürlich andersrum sagen, die Schönheit liegt nur außen drauf, wenn man da drunter guckt, ist es schrecklich, also diese Bilder, und da kann man denken zum Beispiel an die Frau Welt, an die Kathedralen, ja auch vorne sieht sie schön aus und dahinter sind die Kröten und so etwas da, und dieser Gedanke taucht ja immer wieder auf bei den Leuten, und dagegen macht er hier Front und sagt, nein, das Ganze ist, der Leib ist wirklich eine Schönheit. Erstmal. Und noch schöner finde ich dann den Text auf Seite 111, den nächsten, über das Stille werden vor dem Schönen, wo er das hier aufnimmt. So sehr er nämlich einerseits betont, dass es ihm vor allen Dingen um das Dionysische geht, ist es ja jetzt hier gerade die andere Seite, das Apollinische mit seinen Ausdrücken gesagt, das Stille werden vor dem Schönen ist ein tiefes Erwarten, ein Hören wollen auf die feinsten und fernsten Töne. Wir benehmen uns einem Menschen ähnlich, der ganz Auge und Ohr wird. Das ist ja überhaupt ein Ausdruck, den ich ja ein bisschen sehr liebe. Also, dass der Mensch ganz ist, wenn er ganz Auge und Ohr ist. Das ist ja die Frage, was heißt Ganzheit? Und wenn man darauf hinweise, dass im Griechischen Ganzheit, Teleios, eigentlich heißt, es fehlt nichts. Es ist vollkommen, es ist vollständig. Und es gibt nichts, wo nichts fehlt. Der berühmte Vers davon, der Bachmann, wo er sagt, in allem ist etwas zu wenig. Und gerade bis hin eben auch zu der vollkommenen Form des Kreises oder der Kugel, die Ecken und Kanten fehlen. Und wir bringen es ja nicht fertig, einen Kreis in ein Quadrat zu verwandeln und umgekehrt. Das gelingt nicht. So dass hier überall die, wenn ich Vollkommenheit verstehe, in diesem Sinn von, dass nichts fehlt, gibt es keine Vollkommenheit. Weil es alles da gehabt werden kann, während dieses, das hebräische Tamtamim als Ganz, da heißt der Gegenbegriff nicht unvollständig, sondern heißt der Gegenbegriff zerstreut, abgelenkt. Und für dieses nicht zerstreut sein und nicht abgelenkt sein, dafür haben wir im Deutschen diesen schönen Ausdruck, dass der Mensch ganz Auge und ganz Ohr ist. Also ich werde nur ganz, nicht indem ich mich in mir runde, sondern indem ich unabgelenkt mich sammle auf. Dass das eigentlich das Entscheidende ist, was dabei herauskommt. Und das hat notiert sich Hofmannsthal im Buch der Freunde, dass das die eigentliche transzendentale Qualität der Liebe sei, dass sie den Menschen zu einem Ganzen mache. Nämlich zu ganz Auge und Ohr. Also ich kann nicht in mir ganz werden, sondern nur, indem ich aus mir herausgehe und über mich hinaus. Und das spricht er hier wirklich mal an, die Schönheit hat uns etwas zu sagen, deshalb werden wir stille und denken an nichts, an was wir sonst denken. Die Stille, jenes beschauliche, geduldige, ist also eine Vorbereitung, nicht mehr. So steht es mit aller Kontemplation, also dieses Ruhe werden, still werden. Sie sehen, was er an dem Text da alles tut. Wir haben also da diese, den Fettdruck, wir haben also die Abstände. Also da hat er, das ist offenbar schon ein Text, ein wichtiger Text, wo viel er nochmal dran gemacht hat. Aber die Ruhe darin, das Wohlgefühl, die Freiheit von Spannung. Offenbar findet ein sehr gleichmäßiges Ausströmen von unserer Kraft dabei statt. Das ist jetzt wieder das, wo er das nicht lassen kann, wo ich nur sage, warum muss das immer wieder kommen, nicht? Die Macht und die Kraft. Muss ich sagen, dass da bei mir was ausströmt oder dass ich mich öffne, damit etwas einströmen kann? Aber weil ihm so an dieser Aktivität liegt und an dem Leisten und Tun, kommt er da nicht drum rum, das immer noch mal wieder so aufzufassen. Ist das wirklich so, wenn man Musik hört oder ein Bild anschaut, dass da ein gleichmäßiges Ausströmen unserer Kraft stattfindet? Ich kann das nicht nachvollziehen. Man öffnet sich und etwas zeigt sich einem, etwas strömt in einen hinein, eher würde ich sagen.
Und dann macht doch wieder das.
Dann wieder raus, dann auch wieder raus, das ist schon mal, dann wird eben die Antwort gegeben, dann setzt sich das um, am deutlichsten wieder natürlich bei den Künstlern, wo dann eben ein Werk entsteht, daraufhin, nicht? Das ist schon wahr. Und eben wir bilden, wir denken dann auch nochmal, aber während dem nächsten Satz, den finde ich dann schon wieder richtig, zu sagen, wir passen uns dabei gleichsam den hohen Säulengängen an, in denen wir gehen. Und geben unserer Seele solche Bewegungen, welche durch Ruhe und Anmut Nachahmungen dessen sind, was wir sehen. Also das gehört schon hinein. Bei Guardini heißt das so, dass man bei Kunstwerken eben teilhaben kann an dieser, ja, woran? An der Kontemplation, aus der die Kunstwerke auch entstanden sind. Und das ist ja, wenn man es ungeschützt sagt, ist eine Form von Liebe. Also dass hier etwas bejaht wird. Ein Gegenstand, eine Farbe, eine Form, um die sich jetzt dann der Künstler dort bemüht, und diese Selbsthingabe an das Gestalten, an das, was da gestaltet werden soll, das kann dann auch übergehen auf den Betrachter, und er, Guardini sagt dann, man wird dann selber recht gemacht. Also man kommt selber in diese Haltung des Respekts und in dieser Haltung, in der man der begegnenden Wirklichkeit gerecht wird. Man kann ja einer Wirklichkeit nur gerecht werden, wenn man sie bejaht, also wenn man sie liebt. Nur wo geliebt wird, gibt es Gerechtigkeit. Und da steckt dann schon drin, also diese Ruhe und Armut, die wir da übernehmen. Und da kann man dann sagen, da kommt natürlich dann auch dieses Moment der Aktivität hinein, weswegen ich eben so gern vom Medium rede. Sich ergreifen lassen heißt zugleich eben das auch mitvollziehen und tun. Und die Absicht gehört dort tatsächlich nicht hin, und das ist wichtig, was er im nächsten Text dann auch sagt, dass viel weniger Absicht in unseren Taten ist, als wir vorgeben, sondern es geschieht eben. Wir antworten gewissermaßen unwillkürlich auf etwas. Es setzt sich einfach um von dort her, wie es eben im Medium ist. Ich lasse mich ergreifen, da muss keine Absicht sein. Und das hat er ja bei Amazon gelesen, wie wir hier sehen, dass das irgendwas dann mit Eitelkeit zu tun hat, wenn man meint, man hätte damit seine Zwecke. Wir können alles verzwecken, das ist richtig. Man kann alles ja zum Beispiel, was ja gar nicht schlecht ist, therapeutisch einsetzen. Ich kann Musik, ich kann das Spiel, ich kann alles Mögliche nochmal, was eigentlich Selbstzweck ist, zum Mittel machen in einer Therapie etwa. Also Zwecke kann ich mir immer setzen, aber wirklich frei bin ich dort, wo ich eigentlich mich ergreifen lasse und keine Zwecke setze, sondern in diesem sinnvollen Vollzug bin. Wobei ja auch nochmal zu unterscheiden ist zwischen Zweck und Ziel. Nicht? Zum Zweck gehört Mittel und zum Ziel gehört Sinn und Weg. Das sieht nochmal anders aus. Und dann der nächste Eintrag, das hat man ja immer wieder gesagt, nicht? Ich schreibe für mich selber Und welchen Sinn hätte Schreiben in diesem zerschriebenen Zeitalter? Wenig, denn abgesehen von dem Gelehrten versteht niemand mehr zu lesen und auch die Gelehrten. Da können es nicht, das ist wahr. Wie weit können wir, sind wir so offen zum Lesen, dass wir wirklich wahrnehmen, was uns dort gesagt wird und es nicht schon gleich unter einer bestimmten Rücksicht aufnehmen. Berühmte Sache mit dem Vorurteil, wo wir dann durch Gadamer ja gelernt haben, ohne Vorurteil sieht man gar nichts, das ist schon richtig, aber Vorurteil setzt eben auch immer schon einen Rahmen. Und das ist ja die andere Sache, ohne irgendwelche Vorgaben können wir ja auch nichts sehen. Also wir müssen ja sehen, was das für ein Text ist, ob es überhaupt ein Text ist oder so Geschichten. Also es ist klar, dass man den Anfang nicht richtig hat. Man sucht das Bild der Welt in der Philosophie, bei der es uns am freiesten zumute wird. Wiederum diese ästhetische Einstellung. Das heißt, bei der unser mächtigster Trieb sich frei fühlt zu seiner Tätigkeit. Das ist ja sein Grundgedanke, dass das eigentlich, also der Wille zur Macht, der eigene Trieb, der soll tätig werden und wo der tätig wird, da habe ich es dann mit der Schönheit und dem Guten zu tun. Das ist dieser merkwürdige Gedanke der Neuzeit, zu sagen, das Leben heißt eigentlich immer Lebenserhaltung und dann wird das bei Nietzsche ja nur dynamisiert. Das sagt, ich kann mich nur erhalten, wenn ich immer mehr werden will, als ich bin. Ja?
Ganz was anderes noch, wie würde er umgehen mit einem Kunstwerk, das also wirklich das Hässliche darstellt? Oder
ja.
Ist das für ihn gar nicht?
Doch, das muss es ja geben.
Also das praktisch nur aufwühlen will.
Ja,
ist das dann für ihn schön?
Er hat ja die beiden Schönheiten, die hat ja schon kurz angesprochen, das dionysische Schönheit und die apollinische. Die apollinische ist eigentlich da, wo es eben ruhig ist und sanft, so wie in dem einen Text. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Wildheit des dionysischen, das dort
und
hineingehört.
Das ist dann in gewisser Hinsicht auch
schön. Ist genau auch schön, wenn man es so nennen will. Nicht?
Ja.
Aber wichtig war ja damals in der Zeit auch immer diese Unterscheidung nochmal vom Schönen und dem Erhabenen. Wo man sagt, das Erhabene, bekannt nicht, der sagt, das Erhabene ist eigentlich das, was uns niederschlägt. Denkt so an die wilden Berge oder an das tobende Meer. Das ist auch, das sind Dinge, die von dort her uns eigentlich überwältigen und uns aus uns herausreißen. Und dann gibt es eben dieses Beruhigende und an sich ist das Leben so, das war ja dieser Gedanke seiner ersten Schrift, dass das Leben eigentlich zerstörerisch und zerreißend ist. Und dass deswegen die Griechen, um das irgendwie zu bändigen, so stark das Apollinische dann haben nochmal. Und dass man das irgendwie verbinden muss. Und wo er dann immer wieder schreibt, dass ihm eben das Dionysische näher liegt eigentlich. Diese Zerreißung, die hineingehört. In beiden Fällen geht es aber darum, dass ich eben meine Kräfte und meine Dynamik aufnehme. Ich wüsste nicht, wo er über das Hässliche geschrieben hat, also über das hässliche Kunstwerk, während das ja tatsächlich ein Punkt ist. Im Mittelalter hat man darüber nachgedacht, dass man sagt, wie ist das? Und da heißt ja dann die Folgerung, zum Beispiel in der Bonaventura-Schule, dass ein schönes Bild vom Teufel das ist, was ihn hässlich zeigt. Weil das die Wahrheit ist. Also da halt gehört zur Schönheit, dass ich den Teufel nicht schön malen darf, sondern hässlich malen muss. Und dann gibt es im Mittelalter auch dann so dialektische Formen, die sagen, das Hässliche ist überhaupt noch mal schöner als das Schöne, weil das Schöne nach unserem Maß schön ist. Und das Hässliche dadurch, dass es eben jetzt hässlich ist, uns eine Schönheit ahnen lässt, die wir gar nicht gestalten könnten. Also ex negativo zeige ich nur das Hässliche und dann kann ich mir das Schöne erträumen. Das ist ja eine Methode, die es gibt. Ich spare also aus, was ich da eigentlich sagen will und überlasse das der Fantasie, dann ist es reicher, als wenn ich es darstelle. Ist ja auch so. Das gehört zu meinen Enttäuschungserlebnissen da als Kind, wie ich das erste Mal da im Theater war und da gab es Schneeweißchen und Rosenrot und dann, also der Prinz, erstmal war der ja nicht Prinz, sondern war so dick und rund und dann war außerdem dann 2 Minuten war es dann dunkel, damit der also aus seinem Bärenfell daraus klettern konnte, also es war nichts wieder von der Lebendigkeit, wenn man das liest. Und so denke ich mir auch, also so hässlich wie die Hexen beim Shakespeare sind, können sie auf der Bühne gar nicht sein. Nicht, wenn man die einfach liest und sich dann selber vorstellt, in der Fantasie ist einfach eine andere Situation. Also sowas könnte ich mir denken, aber ich habe es nie bei ihm gelesen, dass er bei solchen Dingen anknüpft. Und die, man kann das lesen, diese Texte, der Sedlmayr, der war ja hier Professor hier in München, mit seinem berüchtigten Buch da über Verlust der Mitte, weil er so keinen Zugang zur modernen Kunst hatte und sagte, da ist das Menschenbild verloren gegangen. So wenn er sagt, irgendwie malt der Picasso und zerrupft das Menschenbild oder so. Nicht? Für ihn hat das aufgehört mit dem Barock eigentlich, die Kunst. Und von dem gibt es ein Rowold-Bändchen über die Kunst, wo er solche Texte aus dem Mittelalter zusammenträgt im Stichwort Wahrheit der Kunst. Woher ich da jetzt auch meine Weisheit da habe, nicht? Wo er diese Autoren schildert mit ihren dialektischen und diesen anderen Dingen und die Diskussionen, wie da Schönheit und Hässlichkeit zusammengehen.
Aber ja. Jetzt zum Beispiel, ich denke jetzt gerade an die Ausstellung, die momentan im Zentrum läuft. Also wenn man, obwohl Dix ja nicht mehr aus unserer Zeit ist, aber bei Dix ist doch eben genau auch das, was Sie vorher gesagt hatten. Also ich sehe jetzt eine Hässlichkeit, die aber gleichzeitig eben auch schön ist. Also er malt eigentlich auch schön und er malt das Hässliche schön.
Ja.
Und ich habe gleichzeitig wieder die Vorstellung, wie es eigentlich sein sollte. Also das ist ja auch in der moderneren Kunst zum großen Teil so, wie Sie es vom Mittelalter eben auch geschildert haben.
Ich meine auch. Also das, und die drücken das ja so aus in den neueren Texten, dass sie sagen, bei Rilke kann man das auch lesen, dass sie sagt, ich muss den Sinn für Schönheit so weit treiben, dass ich auch das Nichtschöne in das Schöne mit hineinnehme, dass ich das Schöne nicht mehr so als kleine Form gegenüber dem Hässlichen stelle, dann ist man nämlich im Nu beim Hübschen gelandet statt beim Schönen und ist ein kleiner Schritt und da ist man bloß noch im Kitsch drin dann, nicht? Sondern dass hier auch nochmal diese Gegenentwürfe des Schönen mit vom Schönen gefasst werden können. So wie in der Musik, also dann, da ist ja dann tatsächlich wieder Wagner zu nennen, dann die Dissonanzen auf einmal auftauchen und Schritte, die früher nicht vorkamen, jetzt eben auch als schön erfahren werden können. Und so ist das ja mit der modernen Kunst auch gelaufen. Wenn man denkt, was die Leute sich über den Blauen Reiter oder so aufgeregt haben seinerzeit, ne, die für uns also ganz normal sind, dass hier einfach neue Bereiche entdeckt worden sind und man sich nicht mehr bloß auf das Schöne im konventionellen Sinn beschränken muss. Rilke führt das dann auch für das Glück durch und sagt, es gehört eben, das Glück und Unglück gehören zusammen in ihrer ganzen Kugel und nicht bloß das Glück alleine und solche Dinge. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, dass das ja Nietzsche, wie übrigens eben auch der Nietzscheaner Rilke, dann im Christentum vorhalten, dass die nur partiell bejahen und nicht alles bejahen. Sondern verschiedene Dinge ausschließen und nicht gelten lassen, während eben alles schön ist und sein sollte. Und das ist dann tatsächlich ein Text, gerade wenn wir nochmal da zurückblättern, mit dem Text da auf der Seite 110 unten, mit der Schönheit des Leibes, wenn man dann daran denkt und zugleich liest, dass dann Voltaire schreibt, dass es eine Unverschämtheit vom Schöpfer wäre, dass also wir zunächst mal da 9 Monate zwischen Kot und Urin existieren, in der Hässlichkeit. Und gegen solche Texte wendet sich natürlich auch so ein Punkt, dass er sagt, hier gibt es ja keine Hässlichkeit, es ist alles schön. Nicht? Und dieses Hineintragen dieser Dinge, wo das Wort hässlich heißt ja eben das, was man hassen soll, nicht? Was, oder was man hassen muss, oder wie immer, nicht? Und sagt, hier gibt es nichts zu hassen, es ist alles zu bejahen.
Deshalb braucht man ja auch eine gute Verfassung, um mit dem sozusagen Hässlichen stimmig umgeht.
So ist es.
Ja,
so ist
wer es. Da keine gute Verfassung, der fällt dann ganz eben auch in diese schlechte Verfassung.
So ist es, ja. Ja.
Es ist unabgelöst.
Ja. Eben, es macht einen dann unfrei und unlustig und so, misslaunig. Alles das, was dann hineingehörte, während das an sich eben alles also aufgenommen werden soll in Heiterkeit der Seele und des Herzens. Das ist ja das, worum es dann da immer geht. Nochmal, das ist schon wahr.
Weil da ist ja auch dann eine Form des Bekämpfen des Übels,
ja,
in
ja,
der schlechten Verfassung.
Ja.
Es ist eine Parallele.
So meine ich auch. Nicht? Ist, und wenn Sie jetzt da eben umblättern auf die Seite 112, da sehen Sie, da haben Sie schon, da, den, wenn Sie da runter gucken, 927, der vorletzte Text auf der Seite 112, das Dionysische ist mir die zugänglichste Seite des Altertums. Nicht? Da steht es nochmal. Also gerade dieses also Zerstörerische und Auflösende, das eben zu bejahen und zu nehmen, das ist ihm da eigentlich zugänglich. Und das klingt natürlich anders als dieser Text auf der Seite 111, erstmal mit dem Stillewerden vor dem Schönen. Nicht? Das ist wirklich eine Beschreibung des Apollinischen. Aber hier unten sieht man dann auf der nächsten Seite, dass er sagt, nein, das Dionysische ist mir näher. Und sein Bemühen darum, eben beides festhalten zu können, wo er dann in anderen Texten eben dann auch sagt, dass ihm das nie so richtig gelungen ist. Das sagt er zwar, Zarathustra ist dauernd davon die Rede, von der azurnen Glocke, des Ja zu allem und jedem, aber wo Nietzsche selber von sich sagt, er hat das nicht geschafft. Und dann wechselt das immer so, zum Beispiel, wenn Sie gucken, der letzte Satz auf der Seite 112 da unten gleich. Jedes Mal, dass ich eine scharfe Brille aufsetze, wundere ich mich, wie hässlich die Menschen sind. Nicht? Also es ist tatsächlich so, wie er irgendwo geschrieben hat, er braucht niemand, der ihn widerlegt, das macht er immer selber. Oder eigentlich beide Seiten immer anspricht. Und man.
Naja, und aber da steht dann doch diese positive Einstellung zur Eigenliebe, die einer braucht, also jetzt Eigenliebe, ja, die einer braucht, damit der Leib unter Umständen was gegen diese Schönheit hat, die er sich da beschreibt.
So ist es.
Auf 110.
Ja, ja.
Und jetzt sagt er, trotzdem, wenn er jetzt genau hinschaut, dann, also in der Realität ist es
ist eben nicht das andere, ein Imperativ, ein Wunsch, nicht ein Ideal. Die Realität ist anders, ja eben.
Ja, also das ist, dann steht das eben in einem schärferen Widerspruch zu den Möglichkeiten, die Menschen.
Die eigentlich da sind.
Und von daher ist es dann. Relativiert sich das, man darf es eben nicht alleine lesen.
So ist es. Man muss wirklich immer die beiden zusammenlesen, genau wie mir hier unmittelbar einfällt, dieser andere Satz von ihm, wo er sagt, wir haben die Kunst, um nicht an der Wirklichkeit zugrunde zu gehen. Also das ist also auch noch eine Form, hat auch was Täuschendes, es ist lügnerisch, es ist illusionär ein Stück und das brauchen wir, das wissen wir dann auch nochmal, das schreibt er dann auch wieder. Nicht? Also und deswegen ist tatsächlich wichtig beim Nietzsche, dass man, wenn man einen Satz liest, die anderen nicht ganz vergisst und dass die immer so mitklingen, dass man den nicht für sich alleine nehmen kann. Nietzsche gehört tatsächlich zu den Leuten, der also am meisten zitiert wird und auch einer, wo dann immer noch mal wieder, so wie bei Augustinus, auch alle möglichen Sätze da formuliert werden, die es so gar nicht gibt. Also den schreibt man alles Mögliche dann immer noch mal zu, weil tatsächlich haben die alles Mögliche gesagt und dann kann man das immer machen. Gestern noch mit Pater Heffner beim Essen da gesessen, der kam ja so darauf zu sprechen, also erzählte von einem Mitbruder, der hatte da einen Nietzsche-Spruch da bei sich an der Wand hängen und wo er dann gesagt hat, ja, wo hat er den denn her? Ja, aus den Aufzeichnungen von dem Kollegen Lepple und der Lepple hat sich das wieder auch aus den Fingern gesogen. Also jedenfalls steht der Text nicht bei Nietzsche oder so, genau wie so Texte nicht bei Augustinus stehen, die man auf den Spruchkarten hat. Ich denke, ich habe ja wirklich lange gesucht nach diesem Satz, also Mensch, lerne tanzen, weil du dann bei den Engeln gut ankommst hinterher, nicht? Wo völlig klar ist, dass Augustinus gegen das Tanzen ist, gegen die Ekstase und all diese Geschichten da in Nordafrika. Es gibt einen Text, wo er für den Tanz sein muss, weil in der Bibel einmal steht, im Neuen Testament, wir haben auf der Flöte geblasen und ihr habt nicht getanzt. Und den Satz verwendet er natürlich auch öfter und beschreibt das so. Tanzen heißt hier den Vorschriften folgen, also den Geboten Gottes, nicht folgen. Und insofern wird dann unter dieser Rücksicht der Tanz gelobt. Aber dieser Satz, dass man da tanzen lernen soll, um den Engeln zu gefallen, das steht nur auf Spruchkarten. Nicht? Wir haben ja heute die Möglichkeit, auf diesen CDs kann man das ja alles nachprüfen. Früher musste man sich mal an die Leute wenden, die Autoren im Kopf hatten. Nicht? Heute hat man ja die Möglichkeit, das wirklich nachzugucken und zu sehen, das gibt es nicht.
Wird auch in alten, in alternativen Tanzseminaren immer benutzt.
Aha. So ist es. Und das meine ich eben. Es gibt eben so Leute, die sind wirklich dazu, was weiß ich, verdammt geworden oder so, dass sie also unentwegt herhalten müssen für alle möglichen Zitate. Und da finde ich, sind so die beiden Großen, nach meiner Wahrnehmung, sind also Augustinus und Nietzsche, die für alles herhalten müssen und immer wieder da auftauchen in solchen Sammlungen.
Ich hänge noch an einem Gedanken, weil ich mich gerade frage, ist unsere Zeit jetzt in Bezug auf die Integration des Hässlichen
weiter oder doch nicht weiter als frühere Zeiten.
Eben.
In der Kunst haben wir es einerseits geschafft, im lebenspraktischen Vollzug, aber wird alles, was irgendwie normabweichend ist, ja nach wie vor mit so einem Schmeckle versehen, das ist degutant, ja. Das wollen wir lieber nicht, das ist störend.
Ja. Sehe ich auch
klar,
so.
Dass wir das Schöne irgendwie verhübschen und dadurch ja. veräußerlichen ja. und dann zwei Welten aufbauen. Ja.
Ich stimme Ihnen zu. Ich meine auch, dass hier an sich sonst gilt, man muss also da makellos sein und dann sind die Leute also erbarmungslos in ihren Urteilen. Nur eben ein Teil der Künstler, nicht? Die das wirklich machen, aber nicht das normale Leben. Das ist schon wirklich sehr behübschtes Leben. Ich sag mal so, für mich eigentlich ist so das Ideal der Leute schon so die Margarine-Reklame. Also wo immer so die ganze Familie da ist und die Sonne scheint und die Blumen sind da und so, nur die Butter ist aus Margarine, nicht? Aber sonst ist alles einfach so. Und da ist so wirklich heile und hübsche Welt da, genau in der Form. Meine ich auch, dass also diese Reklamewelt, die da ist und dass das bestimmend ist bis hinein in die Fernsehsendungen und in all das, stimme ich ganz zu. Ich meine auch, dass da was verloren ist. Dann haben wir diesen großen Text da, Unsinn aller Metaphysik als eine Ableitung des Bedingten aus dem Unbedingten. Das ist ja so auch einer seiner Lieblingsgedanken. Zur Natur des Denkens gehört es, dass es zu dem Bedingten das Unbedingte hinzudenkt und hinzuerfindet, wie es das Ich zur Vielheit seiner Vorgänge hinzudenkt, hinzuerfindet. Es misst die Welt an lauter von ihm selbst gesetzten Größen, an seinen Grundfiktionen wie unbedingtes Zweck und Mittel, Dinge, Substanzen und so weiter. Wo ich mir sage, das schreibt er da einfach dahin, petto probationem. Also ich finde, da muss man nur die simple Frage stellen, wie das möglich ist. Wie komme ich auf diese Idee des Unbedingten? Und darauf antwortet eben am deutlichsten, denke ich wohl, Descartes hier, dass er sagt, mir ist doch klar, dass ich den Begriff bedingt überhaupt nur gewinnen kann, wenn ich den Gedanken des Unbedingten habe. Und Levinas macht das ja so stark und nimmt das wieder auf und sagt, das ist tatsächlich der entscheidende Punkt. Man darf sich nicht von der Grammatik hier irre machen lassen. Ich komme auf die Idee von Endlichkeit und Bedingtheit nur aufgrund des Horizonts der Unbedingtheit. Nicht ich erfinde das, sondern das ist immer schon mir zugesagt. Das ist immer schon da. In dem lebe und bewege ich mich. Es ist also ganz richtig, wenn er sagt, es gäbe nichts, was Erkenntnis zu nennen wäre, wenn nicht erst das Denken die Welt sich derart umschüfe. Ja, wie kommen wir zu diesem Schaffen? Das ist ja genau die Frage. Wo kommt diese Neuigkeit her, die hier möglich wird? Und dass da eben gilt, dass nicht das Denken geht vor dem Sein, sondern das Sein vor dem Denken. Das ist eigentlich so der Grundgedanke. Wenn wir den auch bei Franz Rosenzweig haben, nicht? Mit diesem Gedanken. Er sagt halt, wir machen, das ist ein wichtiger Gedanke und knüpft er ja auch an. Ich weiß nicht, ob er, ich kann mich auch nicht entsinnen, dem Namen bei ihm begegnet zu sein, Giambattista Vico. Giambattista Vico hat ja die klassische Rede von Omne ens est verum, also alles Seiende ist wahr. Was heißt hier wahr? Wahr heißt erkennbar. Warum ist alles Seiende erkennbar, sagt die Tradition? Weil es von Gott erdacht ist. Und von dort her ist also sind die Dinge in der Welt nicht absurd und finster und unaufschließbar, sondern sie sind immer schon erkannt von Gott und deswegen von uns erkennbar. Und Vico macht aus dem Gedanken der Schöpfung, zieht er die Konsequenz, weil die Welt von Gott ist, können wir sie nicht begreifen. Was man ja auch bei Thomas lesen kann, das ist das, was Pieper so gegen die größere Meinung der normalen Thomisten immer festhält und hat ja eigens ein Büchlein geschrieben, das über das negative Element bei Thomas. Seit der zweiten Auflage hat er das genannt, unausdringbares Licht, dieses Büchlein. Also diese negativen Momente bei Thomas, wo er sagt, schon das Wesen einer Mücke ist uns unzugänglich. Wir können die Dinge nur von außen benennen. Nicht? Dann nennen wir zum Beispiel eine bestimmte Sorte von Viechern, nennen wir Kerbtiere, weil sie halt eben Wespentalien haben. Nicht? Also einfach so eine äußere Beobachtung oder bei der Botanik genauso, reden wir von Korbblütlern und was es dort so gibt. Also wir nehmen die äußere Form, weil wir das innere Wesen nicht verstehen. Und das nimmt jetzt Giambattista Vico auf und sagt, ich kann die Natur gar nicht erkennen, weil sie das Werk Gottes ist. Und da steht ja in der Bibel, dass Gottes Gedanken über unseren Gedanken sind, so hoch wie der Himmel über der Erde. Das können wir gar nicht nachvollziehen. Also gibt es keine wirkliche Wissenschaft von der Natur, die ja auch die Antike nicht kannte, sondern die sagt, es gibt also nur die eine Wissenschaft von dem, was sich nicht ändert. Nur davon kann ich Wissenschaft machen, weil in Wahrheit das ist, was sich nicht ändert. Und das andere sind nur also Vermutungen oder so etwas. Und jetzt kommt der Giambattista Vico und sagt jetzt, ich sage nicht omne ens est verum, sondern sein Satz heißt verum quia factum. Das Einzige, was wir verstehen, ist die Geschichte, weil wir die selber machen. Das ist natürlich ein Irrtum, dass wir die Geschichte machen, sie passiert uns. Nicht? Geschichte heißt doch gerade, ich habe was vor und herauskommt was ganz anderes. Weil ich ja immer auf andere Leute treffe, ob nun in Gegnerschaft oder auch in Mitarbeit. Sie haben aber eine andere Richtung, eine andere Position. So dass Geschichte heißt, nochmals so gesagt, ich will was und herauskommt immer was anderes. Aber Vico hat das so gesagt, das hat dann auch erstmal auch gar keine Folgen gehabt. Es taucht dann erst wieder bei Marx auf. Nicht? Der sagt, die eigentliche Wissenschaft ist die Geschichtswissenschaft, weil wir die Geschichte machen. Der Mensch ist der, der also selber sich den Stoffwechsel ordnet und die Welt sich zurechtlegt. Da kann das dann wieder von dort her eintreten.
Ja, aber da muss man eben eingedenk sein, dass wir getan werden.
So ist es, genau.
Wenn man das jetzt rauslässt, dann ist das auch ganz richtig, aber abgespalten.
So ist es, ja eben.
Dann denkt man, man kann große Geschichte machen, das macht ja auch der Welt.
Ja, ja.
Und dann muss man doch irgendwann wieder
so ist
mit
es.
Dem Wissen auf den Boden kommen.
Muss er doch, denn eben er.
Denn auch für, zwar eher, wir haben mit dem
so eben, ja.
Aber da ist ja nicht. Eben das draußen gelassen.
Meine ich auch, das ist, nicht, das ist wirklich weg, denn er unterliegt genau diesem Gesetz, wie ich es eben formuliert habe, man will was und herauskommt was anderes. Und das gilt für jede Form von Geschichte
aber
oder von Zügen.
Aber wenn der Vico sagt, dass wir die Natur nicht verstehen können, erst wir sind doch auch Natur, also da ist ja auch Gleiches.
Ja, darum können wir uns ja auch nicht richtig verstehen.
Weil sich die nicht verstehen kann, die
Natur. Ja, ja also eben sein Gedanke ist einfach, die Natur ist Schöpfung Gottes und die Gedanken Gottes in der Schöpfung können wir nicht nachvollziehen und deswegen können wir die Dinge nicht wirklich erkennen. Eben, ich finde auch, der übertreibt, denn wenn ich da jetzt dazu nehme, was wir hier ja auch haben, dass tatsächlich wir mitgestalten und dass es von beiden Seiten verstanden wird und die Bibel sagt es ja eben auch anders, da bin ich wieder bei dem Punkt, dass der Adam den Tieren die Namen gibt und man jetzt wissen muss, was für ein Semitenname heißt, dass das ja wirklich das Wesen ist und dieses, das, was etwas eigentlich wirklich ist, nicht? In dieser Verbindung der beiden Dinge. Dass das dahin gehört und das sieht er hier nicht so. Er meint, wir müssen das selber machen. Es gäbe also nichts, was Erkenntnis zu nennen wäre, wenn nicht erst das Denken sich die Welt umschüfe zu Dingen zu sich selbst gleichem. Also wir machen erstmal aus dem allgemeinen Fluss der Dinge, machen wir, das stellen wir fest. Wir stellen es fest, Feststellung, sagen wir ja auch, nicht Feststellung. Während der Mensch, das kommt ja auch irgendwo dann vor, das nicht festgestellte Tier ist. Aber die Tiere, die haben wir eben festgestellt für uns und sonst die Dinge auch. Wir kleben da Namen drauf oder Begriffe nochmal und legen sie fest. Und das ist das, was der Verstand macht. Also nach Hegel sagt die Vernunft, kann das fließende Denken. Unser Verstand stellt fest, klassisches Beispiel, Bewegung. Ich glaube, keiner von uns denkt Bewegung wirklich richtig, sondern wenn man sich beobachtet, ich glaube nicht, dass das bei Ihnen anders ist als bei mir, dass wir eigentlich die Vorstellung, die wir mit Bewegung verbinden, die Bilder auf einer Filmrolle sind. Und die muss ich dann anhalten und wenn ich sie anhalte, habe ich das Bildchen, das Still, habe ich dann nur. Und das ist ja genau das, wo die Megariker angesetzt haben und haben dann gesagt, es gibt gar keine Bewegung, die Iliaden, es gibt gar keine Bewegung, sondern es sind unendlich viele Weise, wo man eigentlich immer still steht und deswegen gibt es überhaupt keine Bewegung. Und dann kommt ja die geniale Antwort von Aristoteles, Bewegung heißt die Wirklichkeit eines Möglichen, insofern es möglich ist. Also die Vorstellung, dass ein bewegter Gegenstand irgendwann, wenn der sich also von hier nach dort bewegt, dass der irgendwann in einem Punkt steht, das ist schon falsch. Er steht niemals in einem Punkt, sondern er ist immer dabei, auf einen Punkt zuzugehen oder über den Punkt hinauszugehen. Er steht an keiner Stelle, während wir unweigerlich uns das so vorstellen und denken müssen mit unserem Verstand, wir kommen nicht drum herum, das so zu denken, dass wir sagen, ja, aber eigentlich heißt das doch da in diesem einen Moment, steht er doch da. Nein, es steht überhaupt nicht. Bewegung heißt gerade, gehen auf hin oder gehen von weg. Man steht keinen, auch nicht im kleinsten Integral wird gestanden.
Nicht wirklich, also heute kann man ja sagen, es gibt natürlich immer ein Bild, ein Bild, ein Bild, aber denkerisch,
ja,
wenn man es fixieren kann. Aber in dem Moment, wo ich jetzt mit Empfindungsbewusstsein mich ein Jahrzehnt mit der Bewegung auseinandersetze, dann wird dieses eine Bild und das nächste Bild, es wird ein Film, der ganz in Bewegung ist.
So ist es.
Obwohl natürlich im Gehirn erstmal immer das aus vielen Bildern besteht, aber das ist eben, ich sage es immer, wie beim Filmapparat, der eben gedreht wird, zu langsam, wenn er zu langsam ist, dann ist es noch Bild, 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 Bild.
Ja.
Aber wir können genau im Gehirn auch die Wahrnehmung so steigern, dass es dann eben im Fluss ist.
So ist
es.
Und jetzt kommt noch der Satz dazu, dass das jetzt nicht unsere Illusion ist und eigentlich sind es doch Bilder, die stehen, sondern dass es eben eigentlich so ist und wirklich so ist, dass es eben nicht die Bilder sind. Die Bilder sind die Illusion und nicht die Bewegung. Während wir,
aber dahin muss man ja kommen.
Dahin muss man kommen. So ist es. So ist es. Zuerst denken wir so, dass wir sagen, eigentlich ist unsere Empfindung der Illusionär und die Wirklichkeit sind die Einzelbilder. Andersrum ist es richtig. Aber das kriegt man nicht in das eigene Empfinden hinein. Also ich sage das zwar so, aber ich empfinde es auch nicht so. Also sondern klar komme ich mir auch so vor, als wäre eigentlich, wären das Bilder und das andere ist so ein bisschen verwischt oder verwaschen.
Ja, weil die rationale,
ja, ja. Das ist der Verstand.
Seite, der Verstand drängt das auf.
Ja.
Aber jetzt muss eben das Gefühl dazu kommen. Und
so ist es. Ja. Ja.
Dann ist das doch, ist das in unserer Vorstellung doch so vorhanden. Also vielleicht ganz früher hat man dann von einer Leere gesprochen und hat sich die Vorstellung nicht gemacht, dass sich dort eben etwas bewegt. Also so empfinde ich das oder meine ich, dass diese Vorstellung dann doch nicht unbedingt mit bildlicher Vorstellung
ja,
oder wie auch immer, dann habe ich natürlich wieder eine bildliche Vorstellung davon. Aber eigentlich so vom Eigentlichen ist es doch, also für mich zumindest ein Abstraktum auch, ohne notwendigerweise eine bildliche Vorstellung.
Nein, die muss ich nicht haben, aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, meine ich, ist es dann nicht doch so, dass ich auch dann sage, natürlich gibt es den Wind, aber wenn ich da jetzt näher, also denke, dass es die Luftmoleküle oder was weiß ich, Atome, dass die sich bewegen und dann bin ich wieder bei dem Punkt, dass ich sage, eigentlich stehen die dann, wenn ich es nur klein genug fotografiere, habe ich dann wieder ein Bild und habe übersehen, dass das Bild eben schon eine verfälschende, ich sage es mal so, und eine verfälschende Verwischung und Ausdehnung darstellt, nur dass wir die Verwischung nicht merken. Und deswegen meinen, das wäre jetzt ein Denn in Wirklichkeit kann ich ja den Augenblick immer noch mal mehr verkürzen im Prinzip und komme niemals zu einer so verkürzten Belichtungszeit, um es mal so auszudrücken, dass die nicht noch weiter verkürzt werden könnte. Und das zeigt, dass es eben tatsächlich immer noch nicht richtig ist, um es so auszudrücken. Und da kommen wir eben, ich stimme Ihnen ganz zu, komme ich mit dem Verstand nicht hin, sondern da sagt der Hegel, eben, er sagt die Empfindung, Sie haben auch von der Empfindung gesprochen, der Hegel würde sagen, die Vernunft muss das machen. Die ist so lebendig, dass sie das hinkriegt, im Unterschied die spekulative Vernunft, und er sagt, spekulativ ist hier das Wort, was man früher mystisch nannte, dass ich das von dort her versuchen kann, anzuzielen, anzudenken. Ich kriege es auch nicht richtig hin, weil wir den Verstand nicht loswerden. Und er schimpft auch nicht auf den Verstand, sondern sagt, das ist eine verwundersame Kraft, dass der Verstand sowas kann und die Dinge festlegen kann. Aber man muss eben immer wieder wissen, die Festlegung ist eigentlich nicht die wirkliche Bewegung des Lebens.
Vielleicht ist es auch, dass man in der rationalen Zeit wird ja auch die Seele verdrängt.
Ja.
Im seelischen Empfinden ist viel mehr der Fluss.
So ist es. Ja.
Und dann werden man schon näher dran.
Ja, ja.
Aber das ist eben verdrängt, das Seelische, ja. Weil die Seele, die kommt ja nicht so fixierend an, sie bewegt sich immer auf einen zu.
So ist es.
Und von einem weg.
Genau so, ja.
Es ist
ja.
So. Es ist so ein Lebensgewicht.
Aber
und das ist
das wäre es.
Fixierenden Verstand ist das eben ein Rätsel.
So ist es. Genau so, ja. Nee, das ist weg. Deswegen reden ja die Leute, mir fällt das auch wieder ein, dass so Leute dann reden von der gequantelten Zeit oder so Geschichten. Nicht? Na, die Zeit ist ein Fluss, natürlich.
Ein Fluss. Seelisch müsste man sagen, es ist ein unendliches Ankommen.
Ja, so ist es.
Also es ist immer ein Ankommen.
Sehr schön. Ja.
Das ist schon wieder die Grenze der Verstand, ja, ja. Bin ich jetzt angekommen.
So ist es, genau das.
Jetzt kann das nur denken, in Form der Zug fährt ein, er ist angekommen.
Ja, ja.
Nee. Ankommen geht weiter.
Das Ankommen, genau, so ist es.
Eher vielleicht nach Hause danach.
Ja.
Das ist ja auch wieder Ankommen.
Ja,
der Weg eben. Ist ja auch
natürlich.
Und so.
Bitte?
Das ist so ähnlich wie mit der Ganzheit. Wir versuchen natürlich rational das Ganze in Teile zu zerlegen.
Ja.
Zum Beispiel als Atome oder
Strings ja.
Oder wie
so ist, ja.
Was ist denn, wo fehlt denn das Atom? Da kann ich genau wie den Punkten, dass wir so unendlich klein machen, dass nachher nichts mehr haben.
So ist es.
So ist das mit der Bewegung.
Ja, genau so. Ja, da kommen wir nicht drum rum.
Als etwas Gegebenes,
ja. Ja.
Seines ansetzen, ja. Mhm. Kommen wir nicht weiter.
Das so ist es. Und das spricht er eben hier an. Und deswegen sagt er da, erst vermöge des Denkens gibt es Unwahrheit. Ja, natürlich. Was heißt denn Wahrheit und Unwahrheit? Wahrheit heißt, dass sich Zeigen der Wirklichkeit. Und die zeigt sich natürlich über die bloße Empfindung hinaus, als sie selbst tatsächlich erst nur für das Erkennen oder für den Geist und zeigt sich danach den Möglichkeiten dieses Geistes oder des Verstandes. Und dann zeigt sie sich eben als gequantelt, als Bild, als stehend in irgendeiner Form, ja. Während sie in Wirklichkeit anders ist.
Also darf ich dann der Begriff der Feststellung,
ja.
Oder von Qigong ausgehen, da ist etwas, es ist gar keine Feststellung, es ist gar kein einzelner Moment angestrebt,
sondern so ist es.
Es befindet sich in ständiger,
ja.
Bewegung.
Ja.
Also und dadurch kommt es dann auch, dass unsere Bewegungsabläufe, wenn ich jetzt im Westen, wenn ich ein Ballett sehe und ich mache eine Einzelaufnahme von einem Ballett und ich sehe ein verzerrtes Gesicht, na, das würden Sie in diesem, wenn Sie in dem bewussten Bewegungsablauf drin bleiben, nicht sehen. Ich habe
so ist.
Das erste Mal in Taiwan war, ich bin da fertig mit sehr gut,
mhm.
Habe
ja,
ich
ja.
Einen älteren Herrn, er war, also er war nicht pensionierter Bankdirektor, ich habe ihn gesehen, wie er Tai Chi machte. Glauben Sie, ich habe angefangen, sind die Tränen gekommen. Mhm. Weil in diesem weichen, eben fließenden Bewegungsablauf ist.
So ist es.
Wir gar nicht dazu fähig sind.
Ja.
Ja.
Nee, vielen Dank, das gehört unbedingt hierher. Vielen Dank, also ich meine, das kann man zeigen, also eben auch wenn man so wie man halt für uns das hier versucht, hier zu vermitteln, was im Buddhismus ist, wo er sagt, es geht gerade um die Übergänge. Es geht nicht um die eigentliche Wirklichkeit, die so da ist, sondern immer um den Übergang von einem zum anderen. Die Dinge, die wir eher schlabbern oder weglassen, weil wir eben diese Gestalten feststellen und beschreiben, während dort es genau um diese Übergänge geht, wo ich dann wieder meine, jetzt als Westler oder erst auch einfach als Christ schon, dass da auf der anderen Seite dann eben das wieder verloren geht, was nochmal Person heißt zum Beispiel. Nicht? Weil das dann in so einer Vorstellung dann gleich als klötzchenhaft aufgefasst wird oder so, während es das ja nicht ist. Und wo ich sage, wenn ich jetzt zu sehr bloß auf dieses Fließen setze, dann fehlt genau jetzt dieser Ernst des Personalen, dieser Identität auch in der Zeit. Wir kriegen es eben halt nicht hin. Irgendwas fehlt immer, das war ja unser Punkt.
Für unsere Person ist es natürlich eine große Herausforderung.
Ja.
Gerade für die Person jetzt, diesen fixierenden Punkt zu verlassen.
Ja.
Und deshalb lernt man ja auch das Tai Chi nicht. Gut, heute machen wir das auch westlich, aber in der alten Schule musste das eben einer so lange machen, bis er es also nicht verstandesmäßig gelernt hat, sondern aus seiner Empfindung durch die
Zukunft. Im Vollzug, genauso.
Und ich merke, wenn ich hier ankomme, dann muss das eben so weitergehen. Und wenn ich hier ankomme, dann muss die Energie praktisch wieder zu mir herangeführt werden.
Ja,
wie
ja.
In einer guten Philosophie.
So ist es, ja.
Ich gehe raus, ich führe es ran. Oder ja. Es muss was oben einbezogen werden, und wenn es oben war, dann ja. Es auch unten einbezogen
werden. Ja, aber da ist trotzdem die Empfindung mit dem Geist oder mit dem Verstand ja eins, sonst würde ich es ja nicht, sonst, wie soll mir jemand etwas, wie soll er lehren, wenn er nicht weiß, was er lehrt?
Ja, der also weiß das jetzt schon.
Ja, ja.
Aber ich habe es jetzt gerade beim Intellektuellen gemerkt, der mit seiner Frau jahrelang das mitmacht, wann immer die da nach Berlin fuhren, da zu dem Lehrer, und der hat sich wahnsinnig geärgert, dass er jetzt sowas, und er ist ja ein intelligenter Bursche, ja. Ja, dass er das nicht konnte nach den Jahren. Ja, so lange
ja, weil sie Gymnastik auch machen, weil die nur
ja.
Gymnastik gewohnt sind.
Ja, gut,
die müssen mal sehen, wenn eine Gruppe von Amerikanern
ja.
kommt und möchte, geht nach China und möchte in 4 Wochen Tai Chi lernen. Das ist nicht
ja, ja.
möglich. Ja? Aber es ist eben auch ein. Ja, das ist ein.
Das ist aber in der Arbeit auch drin. Ich meine,
ja.
Es gibt Qigong-Arbeiten, da macht man eben die Arme nicht über diesen Winkel hinaus, weil da fängt schon Gymnastik an.
Mhm.
Und das ist eine andere Geisteshaltung.
Ja.
Mhm. Oder so, das wäre dann Gymnastik und so.
Ja, ja, ja,
ja. Man bleibt praktisch am Leib dran,
ja.
Also in der Achse.
Bitte?
Umgekehrt möchte ich auch nochmal Ihren Gedanken stark machen, wenn Sie sagen, da fehlt dann der Ernst der Personalität.
Mhm.
Es ist ja hoch umstritten, auch im christlichen Bereich, wie viel dieses asiatischen Gedankenguts eigentlich wir uns aneignen sollten. Die einen sagen, ja, ist nur eine Entspannungsübung, die anderen sagen, nein, gerade wenn ich sozusagen mich in die Bewegung hineingebe und Verstand ausschalte, mache ich auch bestimmte Zentren auf und habe dann nicht mehr in der Hand, welche geistigen Wesenheiten aus dem Buddhismus Hinduismus einströmen. Das sind vor allem indische Paters, die den Heilexerzitien anbieten und sagen, da kommen die Leute genau mit massiven Schäden, die dann irgendwelche Gestalten sehen, die sie nicht mehr loswerden. Ich selber kann mir da auch kein endgültiges Urteil erlauben.
Der Hinduismus hat ja nun mit dem Chinesischen, mit dem Qigong,
ja, das genau,
ist überhaupt nichts zu tun. Ja.
Das ist die Frage, wo sind wir da die Grenzen?
Das ist alle, da können sie keine Grenzen ziehen. Was hat das, und auch der Buddhismus ist ja nicht aus der chinesischen Welt, der ist ja transferiert worden aus der buddhistischen, und ist in China wieder etwas ganz anderes letztendlich
mhm.
geworden. Also das hat, und das Qigong und Tai Chi hat mit diesen, sagen wir mal, religiösen Formen letztendlich die nichts zu tun. Ja?
Sondern, ich persönlich halte es auch für den.
Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Also und Personalität, also wenn ich dann vergleichsweise, die Chinesen haben es ja dann letztendlich, ich will jetzt um Gottes Willen jetzt nicht weitermachen, wir können es dann nachher drüber unterhalten. Es ist ja nicht so, dass diejenigen, die jetzt ein Tai Chi machen oder Qigong oder wie auch immer, dass sie nicht von einer, wenn ich an Konfuzius zum Beispiel denke, der nun von den Christen oder von den, ich glaube von den Jesuiten oder wie auch immer so geheiligt gesprochen werden sollte, dass sie nicht an einer, nicht wie bei uns eben an einem Individualismus, sondern dass die Person oder die Persönlichkeit als Person schon sehr bedeutend doch gewesen ist, eben aber anders doch definiert als Person oder Persönlichkeit in dem gesamten gesellschaftlichen Kontext und nicht so wie bei uns eben eine Form von einem vermeintlichen Chinesischen ja auch gar nicht, das ist Igeren, das ist immer nur ein Einzelmensch, es ist immer nicht es ist irgendwo anders definiert und die, ich denke schon, dass die Persönlichkeit oder das, was ich dabei eben also auch an Persönlichkeiten erlebt habe, schon sehr starke und sehr bewusste Persönlichkeiten letztendlich auch trotzdem sind, ja. Wenn ich jetzt überlege, auch mit diesem etwas zu verneinen oder etwas abzulehnen, und ich weiß, dass ich es eben auf einer theoretischen Form eben vielleicht hin und her, Hypothese hin, Hypothese her, bewegen kann, mich natürlich auch im Praktischen deswegen trotzdem entscheiden und bewegen muss. Also es ist bestimmt nicht so, dass man Angst haben muss, dass die Menschen dort eben handlungsunfähig werden. Also in dem Moment, wo ich eine Person oder eine Persönlichkeit bin, muss ich täglich meine Entscheidungen treffen.
Ja, ja, natürlich.
Keine Persönlichkeit mehr.
Das ist der Punkt, den ich auch immer versuche, den Leuten also entgegenzuhalten. Die sagen, man muss da einfach so drin schweben und gar nicht, sage ich nein. Auch ich verweise einfach auf die Texte der mittleren Sammlung, zum Beispiel beim Buddha, wo das immer dasselbe Muster ist. Jemand hat ein Problem und dann wird das Problem geklärt und dann heißt es, und er oder sie schloss sich der Gemeinde an. Und das ist eine Entscheidung, ganz wie Sie sagen, entweder oder. Also kann man nicht sagen, da gilt etwa der Nicht-Widerspruchssatz nicht oder so ähnlich, was man dann zu hören kriegt. Sondern natürlich gilt der. Weil entweder ist das eben richtig, sich dieser Gemeinschaft anzuschließen oder nicht. Also deswegen sind diese Grundbestimmungen schon mit enthalten. Das ist gar keine Frage. Ich denke, wir kommen wieder bei diesem Punkt an, dass eben es keine wirklich erschöpfende Ganzheit gibt in unserer Form des Denkens. Also in diesem Bild, wie ich es da eben gesagt habe, dem Kreis fehlen die Ecken und dem Kubus fehlt die Rundung. Und ich kann nicht eins ins andere verwandeln, sondern ich habe hier zwei Formen, wie ich mich der Ganzheit nähern kann, die aber niemals das Ganze ist, sondern immer noch mal ergänzt werden muss durch ein anderes Bild. Und keiner von uns hat den Punkt, wo er dann noch mal oben drüber steht und das von dort her dann noch mal so jetzt genial zusammenfassen kann, sondern wir leben eben in unseren Perspektiven. Und dann steht man immer vor dem Problem, überschätzt man oder unterschätzt man das Fremde und das Andere. Und das wechselt dann so ein bisschen. Denn tatsächlich hat ja jeder seine Probleme im Leben und keiner hat ja das Ganze im Ganzen. Das ist eben nicht zu haben, denke ich. Ob man das dann gleich so nennen muss wie er, dass er sagt, das ist dann gleich die Unwahrheit. Ich sage, was soll das heißen? Es ist die Wahrheit, insofern sich die Wirklichkeit so zeigt, aus dieser Begegnung von Subjekt und Wirklichkeit. Und das würde ich meinen, dass es darauf hinausläuft. Also, was heißt hier, wir schaffen die Welt um? Wir schaffen sie, wir gestalten sie mit. Und wird daraus erst. Das Denken ist unableitbar, natürlich, ebenso die Empfindungen. Aber damit ist es noch lange nicht als ursprünglich oder als an sich seien bewiesen, sondern nur festgestellt, dass wir nicht dahinter können, weil wir nichts als Denken und Empfinden haben. Also wir haben eben einen bestimmten Zugang zu dem, was dort da ist und man kann das ausweiten durch seine Praxis, so wie Sie das eben in Ihrer jahrelangen Praxis da eben gemacht und gelernt haben, was andere nicht in derselben Weise haben. Aber dafür haben Sie anderes nicht lernen können in derselben Zeit, wo jemand anders was anderes gelernt hat. Nicht? So dass auf jeden Fall auf diese Endlichkeit und die Ergänzung hinausläuft. Ergänzung würde ich noch nicht mal sagen, sondern ich sage ja lieber Austausch.
Aber wenn jetzt das Denken, sagen wir mal, in dieses Wägen auch hineingebracht wird, das hat der Reinhard Laut mal in einem ganz späten Vortrag, dass es wie im Französischen Abwägen, Pensare, in dem Sinne, dann ist es ja schon mit Empfindung ausgeführt.
Eben, die ist mit dabei. So ist es.
Bei Heidegger könnte man sagen, da kommt ja dieses Denken und Dank, das braucht ja auch schon Denken, wieder eingedenkt in einer anderen Dimension.
So ist es.
Und dann für den Menschen kann
Also danken finde ich, das wissen Sie, das finde ich gerade deswegen so gut, weil ich beim Danken ja nicht begreifen muss, sondern ich nehme hier was auf und ich habe mehr bekommen, als ich weiß und kann auch für mehr danken, als ich weiß. Das steckt da nochmal mit drin. Deswegen so ein Satz vom Rosenzweig, wenn er sagt, Gott darf man nicht, kann man nicht begreifen, aber wir dürfen ihn berühren. Das ist ja beides dasselbe Bild vom Greifen, nicht? Also ich begreife, begreifen geht nicht, aber berühren geht. Das ist ein ganz wichtiger Begriff. Und wo dann Thomas von Aquin sagt, dass zum Beispiel der Tastsinn der feinste Sinn ist bei uns. Er sagt, in den anderen Sinnen sind uns Tiere über, nicht beim Tastsinn, behauptet er. Und das nach Thomas wird ja dann von Gott in den neuen Körper die Seele eingeschaffen. Und dass da die Seele geschaffen wird nach eben der Feinheit eben auch dieser Körperlichkeit. Und dass es hier eben, so wie, was denken wir beim Wort, taktvoll, nicht? Wo das alles nochmal drinsteckt, dieses Empfinden für Differenzen und alles, was hier gegeben ist, sagt er, dass das eine besondere Qualität nochmal ist. Und das zeigt sie eben gerade, meine ich, beim Danken. Also man begreift nicht, sondern berührt.
Ich möchte da noch was sagen, was der Kollege hier gesagt hat, dass natürlich diese in einer Zeit, wo das Subjekt abnimmt, und dann kommt, nehmen wir jetzt noch die fließenden, dass alles Fluss wird, dann ist natürlich ein großer Verlust, auch kulturell zum Teil, weil vieles baut sich ja durch das Widerständige auf.
So ist es.
Wenn ein Körper keinen Widerstand mehr hat, dann ist es zwar vielleicht schön, in Anführungsstrichen, und wir können auch begeistert sein, aber es ist eine bestimmte Kerndimension, kann dann fehlen.
So ist es. So fehlt dann, ja.
Also, es sagt halt dann nichts mehr. Also wir können alles, auch der Pianist, der Chinesische, wenn er zu gut es kann, es hat nichts mehr mit der Musik zu tun von Schubert, der eben da einen seelischen Durchgang beschreibt, wo praktisch Leib, Seele und Geist verwandelt werden.
So ist es.
Technisch spielen können viele im Westen auch ohne eine einzige Funken von Empfindung herüber zu
tun. Ja, das meint er.
Das ist das Problem. Ich weiß es von vielen Professoren an allen Hochschulen, dass man vielfach aus dem Osten ankommt und die sind ja nicht gegen eingestellt, die sind sehr groß, dass die kommen. Immer wieder die Spielen, die haben da 6 Jahre gelernt, wie wahnsinnig. Und da kann eben sowas passieren. Und das ist auch okay, mit einer Geisteshaltung zusammen, sagt man eben, dass die oft sagen, das ist keine Musik. Die können das dann natürlich auch merken.
Haben Sie schon mal chinesische Fünftonmusik gehört? Haben Sie schon mal die verschiedenen Instrumente gehört? Wissen Sie schon mal, was für ein unterschiedliches musikalisches Empfinden Sie haben? Als ich von China zurückgekommen bin, und ich war dort oft in Konzerten, als ich hierher kam und das erste Mal in einem Konzert Micha Majski gehört habe, wissen Sie, da habe ich gedacht, oh Gott, das arme Cello. Es ist oft eine vollkommen andere musikalische Empfindungswelt, die wir oft haben.
Das sagt sie aber genau das, was
ich Ja, genau. Ja, das ist kein Widerspruch. Ich glaube, sie hat sie. Ja.
Das ist jetzt kein. Da bringen Sie auf eine persönliche Ebene, die für manche
Zustände. Das hat die Versöhnung ja eben noch nicht zu tun. Das sind dann zwei verschiedene Empfindungswelten. Aber wenn Sie meinetwegen Langhaar oder wie auch immer haben, oder der eine liegt meinetwegen Körnern und der andere liegt der Zuckermann, für den einen ist der Zuckermann zu technisch und hat nicht die Weiche und dieses hohe Empfindungsvermögen, wie Perlman es hat. Das ist doch auch wieder dann bei uns auch wieder ein persönliches und individuelles.
Ich frage, hey,
da können wir dann stundenlang oder tagelang drüber diskutieren.
Ja, ja.
Oder?
Ja,
ja. Also,
ja.
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 Also jetzt. Aspekt dazu muss ja eine Sprache. Und eine Muttersprache, wenn ich nicht von Haus auf aufgewachsen bin, werde ich auch nie so lernen wie einer. Und so ist es, der also das mitbringt. Und genauso ist es bei der Musik. Das ganz letzte Empfinden geht halt nicht. Aber das ist ja nicht unbedingt jetzt schlimm. Ja,
eben meine ich auch, da muss man sich gar nicht, also da, Sie haben zum Teil, da muss man nichts verteidigen, sondern es sind einfach diese verschiedenen Formen, die da sind.
Gänge,
ja.
Am Ende kann sich das wieder treffen.
Und dadurch unterscheidet sich halt der ganz Große von dem,
ja,
oder der so und so. Das ist doch schön.
Ja, eben.
Und die Chinesen haben ja wahnsinnig gelernt, es gibt nirgendwo mehr Menschen, die den Hegel studiert haben in ihrer Masse, auch in der Mao-Zeit und den Marx.
Ja.
Es gibt ja 100.000, die das studiert haben.
So ist es.
Und heftig.
Als Kompromiss vorschlagen, dass man einfach natürlich als Mensch mit Lebenserfahrung auch mitwachsen muss. Jeder, der
Musik
mit 20 anders
spielt. Natürlich.
Als mit 40. Letztlich ist im 8-jährigen Gymnasium das gleiche Problem.
Ja.
Ich kann bei jeder Art von Ausbildung sozusagen die technische Perfektion, vielleicht den musikalischen absolut setzen, das wäre im schulischen Bereich, das auswendig lernen, das bulimische Lernen.
Ja.
Bis zur Perfektion treiben, war nicht, dass dann auch wirklich verdaue, aber
ist
wie gesagt,
das,
da lässt sich halt nicht
so
beschleunigen
ist
per Octroi.
Nee, es steht wirklich in der Form da und ich meine auch, man sollte das dann nicht so zuspitzen und deswegen muss man da nicht jetzt von Unwahrheit reden oder man kann natürlich umgekehrt sagen, gut, überall steckt die auch drin, was soll hier heißen? Eigentlich heißt ja begreifen oder verstehen, etwas so erkennen, wie es von sich her überhaupt nur erkannt werden kann. Also nach allen und das kann natürlich, können wir weder bei uns selber, noch bei anderen, noch bei der Welt, noch beim Absoluten oder Göttlichen, das ist eben nicht da, sondern wir haben eben unseren Blick in diesen Grenzen, die da ist und das muss man dann nicht Unwahrheit nennen.
Ja, ja, ich bin ja persönlich mit dem Nietzsche, ich denke schon, dass er auch Unwahrheit sagt, oft bei genauem Hinhören, dass man nicht so oberflächlich mit Wahrheit
ja
geht.
Ja, so ist
das
es.
Das ist ja einer unserer Hauptprobleme.
Das stimmt schon.
Weil das führt ja zu allen Konsequenzen der Ideologie.
Genau so. So ist es.
Der ungeheuerlichen letzten beiden Jahrhunderte.
Eben. Nee, und deswegen gucken wir einfach mal weiter. Also der nächste Text, der auf der Seite 113 oben. Noch gab es keine Übermenschen. Nackt sah ich beide, den größten und den kleinsten Menschen, und beide fand ich noch allzu menschlich. Naja, das ist eben das Problem. Das sind die Texte in der Zeit, wo er auch probiert, wenn Sie mal gucken, den nächsten Texte, der hat ja versucht, ein Theaterstück zu schreiben, dann auch über den Zarathustra oder so, das Ganze zu dramatisieren. Und da haben wir eben so ein paar Entwürfe davor. Nicht, wenn Sie sehen, da auf den Ruinen einer Kirche sitzend, der Mildeste muss der Härteste werden und daran zugrunde gehen, mild gegen den Menschen, hart um des Übermenschen willen, dass das da so sitzt und auftaucht. Das gelingt eben nicht, der Versuch soll es sein, aber es wird nicht geschafft. Ich werde eben der Wirklichkeit nicht gerecht und das sollte man einfach akzeptieren. Und sich da nicht so aufregen, eben man soll sich nicht für Gott halten. Das ist eigentlich die kürzeste Fassung dessen, worum es da geht. Nicht? Und das vom anderen auch nicht verlangen, dass er das tut. Er prophezeite ihnen, die Lehre der Wiederkehr ist das Zeichen. Eben er vergisst sich und lehrt aus dem Übermenschen heraus die Wiederkehr. Der Übermensch hält sie aus und züchtigt damit. Bei der Rückkehr aus der Vision stirbt er dann daran. So hat er sich gedacht, so könnte er so ein Theaterstück machen. Nicht? Weil er redet, er liebt die Hinübergehenden oder so, wie das ist, weil der Mensch es eigentlich nicht schafft, dieser Wahrheit zu bestehen. Das ist ja immer wieder gesagt worden in dieser damaligen Zeit, dass Bild von Seis oder so. Also im Alten Testament heißt das Gott sehen, heißt sterben. Und
das
der Roman,
ist aber ähnlich, weil
ja.
Der Held ist ja dann tragisch und
so ist es. Genau so. Ja. Und in derselben Zeit ist ja dann auch so dieser Gedanke da mit dem Doppelgänger, wo das auch, also sich selber begegnen, heißt genauso, also tödlich enden, weil das eben auch nicht gelingt. Wir kriegen uns selbst ja nicht in den Blick. Mit Jean-Paul gesagt, das Auge kann sich selbst nicht sehen. Wir haben das Auge, um andere Augen zu sehen, aber man kann sich selbst nicht sehen. Natürlich kann man in den Spiegel gucken, aber da sieht man ja nicht das Auge, sondern das Bild eines Auges. Das, was man dort sieht, hat ja kein Blickfeld. Nicht so, dass das nicht geht, sodass wir wirklich die Augen haben, um einem Blick zu begegnen. Das heißt, wir können dann sehen, dass wir gesehen werden, aber wir können uns nicht sehen. Das ist der Punkt, um den es da ginge, und das ist überhaupt nichts Negatives, sondern so sind wir, das soll so sein. Das, statt also einfach bei sich zu sein, dass man hier auf den anderen zugeht. Dass das also gelingen muss. Und diese Schwierigkeiten, die drückt er dann in so Sätzen aus, wie man das unten dann jetzt lesen kann. Nicht? Man ist am meisten in Gefahr, überfahren zu werden, wenn man eben einem Wagen ausgewichen ist. Nicht? Das ist genau der Punkt. Eine Gefahr vermieden, ist man in die andere geraten, weil man dann in dem Moment aus dieser Freude des Gerettetwerdens eben unaufmerksam wird. Das genau dort hingehört an der Stelle. Danach wach sein. Genau, wenn man Korrekturen liest, wenn man da einen Fehler gefunden hat, lässt man meist den nächsten Fehler, wenn der zu nah dran ist, übersieht man dann. Das muss man sich einfach angewöhnen, dass man da nochmal hinguckt, wenn man da irgendwo einen Fehler korrigiert. Weil man auf jeden Fall den nächsten, wenn er nah genug dran ist, also übersieht.
Erstmal. Weil ist halt er jetzt so. Ausgewichen
ja, so ist. Genau so. Und dadurch geht es.
Ja.
So ist es. So ist es. Nicht? Und dass das da wirklich hingehört, ich entsinne mich, wie ich bei einer Operation dabei war, wie auch ein wichtiger Punkt geschafft war und wie dann der Chef sagte, jetzt zusammenreißen. Und er genau weiß, das ist jetzt der Punkt, wo man dann unaufmerksam wird und dann passiert im nächsten Moment irgendwas. Nicht? Wo das wirklich hingehört. Also, dass man da schauen muss. Und dann der nächste Satz finde ich auch wieder sehr schön. Nicht? Wenn dein Werk den Mund auftut, sollst du selbst das Maul halten. Das ist ja ein Gedanke, der also auch bei Rilke eine Rolle spielt, dass also der Goldschmied vor seinem eigenen Werk also eigentlich versinkt und da dem nicht gewachsen ist, dass das hingehört hier. Man soll das Gerüst wegnehmen, wenn das Haus gebaut ist, würde auch da hineingehören. Und das mit dem Vorurteil, das hatten wir schon, nicht? Dass jedes Wort ein Vorurteil ist, natürlich. Ich habe ja immer schon eine Gliederung im Kopf, einen Rahmen schon im Kopf, wo ich etwas hineinstelle und ohne das geht es gar nicht, sonst würde ich es ja gar nicht wahrnehmen können. Ich muss ja etwas, das ist dieses berühmte Als, von dem Heidegger dann redet. Bei einer Erfahrung begegnen wir eben etwas als, als neu, als fremd, als gefährlich, als spannend, als was weiß ich was. Und ohne das Als, das wir tun, dazu tun, gibt es gar kein Erkennen. Und das kann man dann natürlich stückweise korrigieren, aber erstmal geschieht es so. Und deswegen finde ich das auch gut, wie er das jetzt auf der nächsten Seite sagt. Sie sehen, der hat ja so Aphorismen zusammengestellt, die haben ja auch ihre Ziffern, die hat er zusammengestellt für die Lou Andreas Salome. Wir sind hier 83, das ist Lou Andreas Salome, ja, er hat sie kennengelernt und schreibt da eben Dinge zusammen, die er ihr dann schenkt, so zum Nachdenken. Deswegen sind das so ausgearbeitete Aphorismen hier, die er da zuschleift, wie er auch sonst so seine Notate immer zwischendurch mal durchgeguckt hat und wieder nochmal rausgeschrieben hat und nochmal ein bisschen zugeschliffen, und zum Teil erscheinen sie dann ja auch in den Druckwerken, dass sie dann dort da sind. Und so sagt er, warum sieht der Mensch die Dinge nicht? Er steht sich selber im Wege, er verdeckt die Dinge. Mir fällt dazu immer dieses Bild von dem, wie heißt jetzt dieser Belgier? Der malt also ein Zimmer, und in dem Zimmer steht dann eine Leinwand auf der Staffelei ohne Rahmen.
Magritte,
danke. Eben René Magritte, und er nennt dieses Bild, wovon ich rede, er hat es ein paar Mal gemalt, nennt er Condition humaine, also die menschliche Situation. Und dann steht dann auf dieser, ja, auf der, das große Fenster im Zimmer, und das zeigt runter auf den Garten, Und davor steht jetzt, also ohne Rahmen drumherum, diese Leinwand auf der Staffelei, und die Leinwand zeigt genau das, was eben dahinter der Garten wäre. Jetzt ist es aber nicht der Garten, sonst ist dieses Stück gemalt. Das ist also sein Bild. Also diese Leinwand verdeckt die Wirklichkeit, ohne dass er einen Rahmen hat, steht die einfach im Bild drin. Und das ist dieser selbe Gedanke hier. Also der Mensch steht sich selber im Wege, er verdeckt die Dinge. Man schiebt die eigene Gestimmtheit hinein, so die dort auftaucht, dass die dort da ist. Wo er das also in dieser Form aufnimmt. Denn die Sache, aber die Bettler, nun ja, Gelehrte, so nennt man heute sowohl die Soldaten des Geistes als auch die Strumpfwirker des Geistes. Nicht? Also das ist eben die Frage, was geschieht dort, was ist dort? Und sehr schön und denkenswert finde ich den Satz 160 da, dass die Dinge nur die Grenzen des Menschen sind. Wenn ich Grenze also richtig denke, Grenze heißt eben hier Kontur mit dem Zusatz, dass eine Kontur niemals die Grenze von Zweien ist, sondern Kontur ist eben nur die Abgrenzung des Körpers gegenüber der Leere, während das Wichtige beim Wort Grenze, so negativ es im Deutschen klingt, das ist, dass Grenze immer Nachbarschaft sagt. Grenze ist immer, sagt Hegel, die Grenze von Zweien. Man kann nicht an das Nichts grenzen, in diesem Sinn, sondern man grenzt an das andere. Unter Umständen kommt es einem wie nichts vor. Das ist eben die Frage, was lese ich zuerst, den Grund oder die Figur? Das kann ja sein, aber in Wirklichkeit ist es eben wirklich ein gegenseitiges Begegnen. Wo ich immer sage, da fehlt mir der Begriff dafür. Wir haben im Deutschen das Wort Treffpunkt, aber wir haben nicht Trefflinie und haben nicht Trefffläche. Und das müsste es geben. Sodass ich Grenze also nicht denke als eine Beschränkung meiner, die ich aufbrechen muss oder so, sondern dass es genau die Weise von Begegnung ist. Und das also hier insofern, dass auch ein gegenseitiges, deswegen sich modellieren ist, wo ja auch unser Blick umschlagen kann. Ich kann ja wechseln zwischen dem, was ich in Vordergrund nehme oder was ich nicht nehme. Ist ja wie so eine Kippfigur, die dort da ist. Nicht? Was das eigentlich entscheidend ist, also dieses Hingehen irgendwo. Und damit richtig umgehen. Deswegen sagt er da im nächsten Satz, das zeigt den Meister, dass er sich weder vergreift noch zögert. Nicht? Sondern das ist jetzt, da ist sicher eine der deutlichsten Formen des Aquarell für so etwas. Nicht? Ja, oder eben der Tanz. Nicht? Das ist sodass deswegen ja auch die Leute, je nachdem, was man für einen Zeichenlehrer hat, auf jeden Fall der Radiergummi verboten ist. Es muss also stimmen und sitzen. Also, dass das hingehört, also die Dinge sind die Grenzen, das heißt, ich begegne ihnen und sie begegnen mir und wir modellieren uns gegenseitig. Das meine ich, wenn ich so sage, dass ich ist erstmal ein Du. In diesem gerufen sein, dass er sich von beiden Seiten ergänzt. Und das mit dem Stil versteht sich natürlich auch nochmal wieder. Das Stil verbessern heißt den Gedanken verbessern, das ist sicher wahr. Und dann redet er jetzt über die Wissenschaftler, hübsch boshaft da, sie wollen Würfeln spielen mit den kleinsten Würfelchen, oder tanzen sehen, was schwer zu sehen ist, die Zwerge des Daseins, die lustigen Urkörperchen, aber sie nennen es Wissenschaft und schwitzen dabei. Aber Kinder sind es mir, die ihr Spiel wollen, und wenn etwas Lachen bei ihrem Spiel wäre, so wollte ich ihre fröhliche Wissenschaft gutheißen. Das ist das, was dorthin gehört, wirklich zu wissen, dass es eben eine Form von Spiel ist, wir wirken da mit. Das ist ja bis heute das Problem, was ist das eigentlich mit diesen Körperchen, Sie hatten es schon angesprochen, kommen die nicht einfach durch unser Beobachten zustande und durch nichts anderes.
Nicht? Das ist ja schon die Anlehnung an Heraklit, der
Genau das. Das eben der große Heraklit steht bei ihm immer dahinter. Nicht? Und hier, manchmal ist es deutlicher, wie hier. Sie haben völlig recht, das ist klar. Das ist genau hier, dass das hingehört. Merkwürdig den nächsten Satz, wo ich mich frage, wozu notiert er das? Nicht? Als ich den Übermenschen geschaffen hatte, ordnete ich um ihn die großen Schleier des Werdens und ließ die Sonne über ihm stehen im Mittag. Da hat er irgendwie so eine, mal wieder so eine Anwandlung von Größenwahn so zwischendurch. Nicht? Den hat er ja nicht geschaffen, sondern wie er auch sonst heißt, also sie ging, er ging an ihm vorbei. Nicht? Das ist ja die Form, wo das auftaucht.
Aber ins Wort gefasst vielleicht.
Ja, ja.
Wenn der an ihm vorbeiging.
So ist er. Ja, ja, eben, das hat er schon, aber eben immer dieser Gedanke, warum muss er da so betonen, gut, das ist halt bei ihm so, immer mit diesem Machen, anstatt zu sagen, es ist ihm geschenkt worden.
Oder weil es ihm vielleicht an Qualen bereitet hat, ich weiß es
nicht. Das steckt sicher mit drin auch, ja, ja. Aber trotzdem, also ich finde es einfach schade, wenn er den, natürlich fällt einem dann dieser Text ein, da aus dem Zarathustra, wo tatsächlich ja der Zarathustra da mittags einschläft, liegt auf dem Boden und guckt da oben hinauf in die Sonne und die Seele will schlafen und er sagt, das geht nicht, denn wir müssen noch weitergehen oder so ähnlich. Aber dann schläft er eben doch ein und wacht dann wieder auf und dann sieht er, die Sonne steht noch an derselben Stelle. Sagt, das Glas kann also nur ein Augenblick gewesen sein. Und das eben Ewigkeit und Augenblick gehören ja für ihn ganz eng zusammen. Ewigkeit ist im Augenblick und Augenblick ist Ewigkeit und da vergeht keine Zeit. Deswegen nimmt er das hier so zusammen in der Form. Jenseits der Zeit, das ist ja sein Versuch, die Zeit aufzuheben mit dieser Wiederkehr des Gleichen, ne? Die dort ist, die es natürlich nicht gibt. Es gibt nur eine Wiederkehr desselben, aber nicht des Gleichen. Nicht?
Aber wer hatte da dann nicht doch recht, der in Fluss gebrachte Augenblick, dass der eben zumindest von der Beschreibung her
so ist es, kann man so sagen, weil wirklich keine Zeit ist und es ist das Schlechthinnige jetzt und alles andere zählt nicht. Das ist schon wahr, nicht? Nur sollte man sich dann eben klar machen, dass wir hier wieder bei einem Punkt sind, wo man das Bild nicht schafft. Ich muss zu dem für sich wichtigen, aber nicht ausreichenden Bild des Augenblicks, den genauso falschen, möchte ich mal zugespitzt sagen, Gedanken mit der endlosen Zeit nehmen. Nicht, wobei dann ja im Deutschen diese merkwürdige Formel rausgekommen ist von Ewigkeit zu Ewigkeit oder so, was eigentlich ein Unfug ist, denn Aion heißt eben nicht Ewigkeit, sondern Aion heißt eigentlich Lebensalter. Nicht, so dass das also im Griechischen ist dann von Aion zu Aion und das heißt von Lebensalter zu Lebensalter, aber bei uns hat sich so eingebürgert in der Liturgiesprache in alle Ewigkeit oder von Ewigkeit zu Ewigkeit, nicht? Als ob man Ewigkeit also in den Plural setzen könnte. Das ist natürlich genauso verfehlt, wie wenn ich es in den Augenblick konzentriere, aber ich muss beide Bilder im Kopf haben. Und wenn ich vom Augenblick rede, muss ich das andere jedenfalls mitdenken. Und wenn ich von den Ewigkeiten rede, muss ich jemals den Augenblick dazu nehmen. Und da, die Alten nannten das ja Nunc stans, stehendes Jetzt. In diesem zugleich. Und das ist für mich auch so das nächste Bild, deswegen verweise ich hier immer drauf, haben wir auch schon öfter hier schon angesprochen, dass ich eine Melodie im Kopf haben kann. Also ich habe keinen Akkord im Kopf, sondern eine Melodie, also ein Nacheinander. Aber ich habe die Melodie zugleich im Kopf. Ich habe also zugleich das Nacheinander im Kopf, dass das also hier möglich ist, sodass man von dort her sieht, es ist nicht bloßes Gerede, wenn ich sage, Ewigkeit ist stehendes Jetzt. In Ansätzen haben wir es hier schon, dass wir ein Nacheinander im Zugleich haben, dass das möglich ist. Denn wir haben nicht die einzelnen Töne, wir haben das Nacheinander. Wir haben sie aber nacheinander und nicht als Akkord. Und das ist genau dieser Schritt, der dazwischen geht und den können wir nicht greifen und deswegen müssen wir es auseinandernehmen, entweder Augenblick oder eben Ewigkeiten, die dann sind. Aber Aion heißt eigentlich, eben wie gesagt, Menschenalter, das eigentlich hingehört. Bleiben wir doch beim Willensgefühl. Was wird uns als Wille bewusst? Da erkennen wir, dass Wille nur eine Hypothese ist. Sie könnte wahr sein oder auch nicht. das zieht sich durch das ganze Buch hier hindurch, dass er eben auf einigen Seiten sagt, es geht alles um den Willen, und dann sagt er, den Willen gibt es gar nicht, nicht. Man sagt ja auch, bei den Griechen gibt es eigentlich den Willen nicht, sondern da gibt es nur diese Dynamik, dieses Streben der drei Seelenteile, des Logikon und des Thymikon und des Epithymetikon, die gibt es schon. Aber, und die liegen miteinander im Clinch, aber Wille als solches gibt es nicht. Und das wird auch heute diskutiert, ob muss ich überhaupt vom Willen reden oder nicht. Kann ich das nicht auch lassen? Es kommt darauf an, was soll das heißen? Ich will, ja. Muss es das ein eigenes Vermögen sein, wie das also die mittelalterlichen Autoren so ausgearbeitet haben? Und dann so das Problem haben, wie verhält sich die Vernunft zum Willen? Oder so, was so Themen sind dann, nicht? Wo man mit gutem Grund sagen kann, nein, der nicht der Wille will, sondern ich will. Und dass der Wille einfach nur ein Wort ist dabei. Und sagt, es gibt nicht mehr Wille, als was uns davon bewusst ist. Das heißt, zu gewissen Erscheinungen des Bewusstseins, nee, erdichten wir nicht dazu, sondern wir benennen es halt so. Wir nennen dieses Streben, wenn es auf eine Vorstellung antwortet, das nennen wir Wille, wollen. Deswegen habe ich das immer hingemalt in dieser Doppelung. Das ist das Streben. Und wenn ich zugleich das Streben selber auch noch will und nicht bloß das Erstrebte, dann habe ich den Willen. Dieses Streben steckt in uns drin, das haben auch die Tiere für sich. Und wir haben dann jetzt nochmal das Verhältnis zu unserem Streben. Und wo eben dann die Abweichungen möglich werden, dass es mir gar nicht um das Gewollte oder um den Gewollten geht oder die Gewollte, sondern eigentlich nur um mein Wollen. Dass das da unmittelbar auftauchen kann. Was ist das jetzt? Dass man das in dieser Form hat, diese Doppelung.
Dann wäre mit dieser Vorstellung eben, da taucht ja das Problem auf. Ich habe eine Vorstellung und der Wille kann sich wegen dieser Vorstellung so groß machen oder groß werden, dass man eben daran zerbricht.
So ist es.
Der ganze Erdball zerbricht zum Willen, hauptsächlich ja. Am Willen.
Ja, ja.
Also die meisten Verletzungen, ich weiß es vom Tanz, die sind eben auch in den Momenten, wo der Wille überbordet.
Ja.
Und dann passieren die
Verletzungen. So ist es, ja. Ja.
Also es, da ist schon. Ja. Natürlich manchmal ist es auch der Wille, der zu schwach ist, weil dadurch die Vorbereitung zu gering ist.
Ja, das gibt es ja, auch,
auch. Als andere Bewegung.
Stimmt, aber ja.
Verletzt man sich durch den Willen.
So ist es, ja. Ja. Schönen Dank. Da geht es dann nächste Woche weiter. Auf der Seite. Mhm. Das ist ja meine Beine, also ausgefallen.